ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 11. Juni und wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Diese Woche dreht sich alles um die Ukraine, hier in Berlin mit der großen Wiederaufbaukonferenz. Und dass 2000 Leute in der Stadt sind, das merkt man gut an den Staus und auch an den vielen ausgefallenen Zügen. Um die Ukraine geht es diese Woche dann auch auf dem G7-Gipfel in Italien und am Wochenende auf der Ukraine-Konferenz in der Schweiz. Dieses Zusammentreffen von mehr als 90 Staaten und internationalen Organisationen wird ja auch gerne als Friedensgipfel bezeichnet. Aber vom Frieden sind die Ukraine und Russland leider noch weit entfernt. Das haben an diesem Montag auch die Wissenschaftler festgestellt, die sich mit Frieden auskennen und hier in Berlin ihr Friedensgutachten präsentiert haben. Eine von ihnen, die Direktorin des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Professor Ursula Schröder. Sie hat den Gipfel in der Schweiz als ein Vorbereitungstreffen bezeichnet.
Es ist keine formale Friedensverhandlung, sondern da geht es darum, dass sich die Lager erstmal innerhalb der Allianzen sortieren und überlegen, wie man später zu einer echten Verhandlung kommen könnte. Momentan ist die noch nicht in Sicht und ohne nachhaltige militärische Unterstützung wird weder die Ukraine befähigt sein, verhandeln zu können, noch wird Russland verhandeln müssen. Und daher sehen wir, dass die nachhaltige militärische Unterstützung der Ukraine weiterhin notwendig sein wird.
Es ist klar rauszuhören aus dem, was die Friedensforscherin Ursula Schröder sagt. Es wird noch lange dauern. Jetzt aber erstmal am Wochenende das Vorbereitungstreffen für mögliche Verhandlungen eben in der Schweiz. Und China hat die Einladung dafür ausgeschlagen. Das hat nicht nur der ukrainische Präsident Selenskyj kritisiert, sondern auch das Weiße Haus in Washington. Die Sonderbeauftragte der US-Regierung für den Wiederaufbau der Ukraine, Penny Pritzker, sie ist gerade in Berlin und sie sagte, die Ukraine weiß, wer ihre Freunde sind.
Ukraine knows who its friends are. Und sie ist sich sehr bewusst, dass China seine Beziehungen zu Russland nicht nutzt, um die Situation zu lösen, sondern, um ehrlich zu sein, dass China sich zunehmend wie eine Fabrik für die russische Kriegsmaschinerie verhält.
Die US-Sonderbeauftragte Pritzker hatte dann auch gleich noch ein paar Zahlen parat. Im vergangenen Jahr habe Russland aus China sensible Dual-Use-Güter und Technologien im Wert von 5,2 Milliarden Dollar importiert. Ein Anstieg von 40%. China müsse die Lieferung von Dual-Use-Technologie an Russland beenden und als konstruktiver Partner am Friedensprozess teilnehmen. Das forderte Pritzker. In der heutigen Folge von Streitkräfte und Strategien spreche ich mit jemandem, der den russischen Krieg gegen die Ukraine ganz genau verfolgt. Und zwar mit dem Militärexperten Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. Und die aktuelle Lage in der Ukraine, die hast du, Carsten. Und bevor du uns davon erzählst, noch ein Hinweis in eigener Sache. Um die Gegenwart und die Zukunft der Ukraine geht es auch an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr in der neuen ARD-Sendung Mitreden – Deutschland diskutiert. Darin fragen die Kolleginnen und Kollegen Wiederaufbau im Angriffskrieg, wie geht es weiter mit der Ukraine? Und Sie können sich beteiligen mit Ihrer Meinung per Mail jetzt schon unter www.mitreden.ard.de oder anrufen und mit den Gästen im Studio diskutieren. Eine davon ist Rebecca Barth, zugeschaltet aus Kiew und ich bin auch dabei. Ich freue mich, wenn wir uns am Donnerstag hören. Alle Infos dazu finden Sie und findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt die aktuelle Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
Ja, Anna, das direkte Bild an der Front sieht so aus, zumindest berichten das viele Quellen, die wir ja immer verfolgen, dass es wirklich kaum Bewegung gibt. Es wird wohl weiterhin gekämpft, unter anderem in der Gegend von Wowchansk, von Kremina, von Chassivja, da hört man auch viel über dieses Dorf, westlich von Avdiivka dann und bei Robotyne auch. Es gibt immer wieder Berichte über vorrückende russische Truppen, die sind aber allesamt im Moment nicht bestätigt, wie es ja ohnehin immer sehr schwer ist, unabhängig bestätigte Informationen von der Front zu bekommen. Das gilt auch über ein Dorf im Süden dieser Front, ein Dorf, das vor einem Jahr bei der am Ende dann ja gescheiterten Gegenoffensive der ukrainischen Truppen zunächst befreit worden war. Es soll inzwischen wieder in russischer Hand sein. Also aus ukrainischer Sicht keine guten Nachrichten. Es gibt aber auch gute Nachrichten aus der Sicht Kiews. Da soll die ukrainische Armee zum Beispiel in den vergangenen Tagen mehrere, allerdings auch unbestätigte Angriffe geschafft haben, erfolgreich abgeschlossen haben. Das berichtet unter anderem an diesem Dienstag die Süddeutsche Zeitung, beruft sich aber unter anderem auf Quellen wie das Institute for the Study of War, das wir ja auch immer wieder zitieren. Interessant ist eine Meldung, die ukrainische Armee sagt nach eigenen Angaben, dass sie bei einem Angriff auf militärische Ziele in Russland mindestens ein sehr modernes russisches Kampfflugzeug beschädigt hat. Es geht um einen Jet vom Typ Sukhoi Su-57. Der soll am Wochenende auf einem Militärflugplatz in der südrussischen Region Astrachan, etwa 600 Kilometer von der Front entfernt, getroffen worden sein. Es gibt da Satellitenbilder, die lassen darauf schließen, dass dieses Flugzeug eben gebrannt hat vielleicht, dass dort ein Teil der Tragfläche fehlt. Mehr kann man auf den Bildern, die es bei X, also früher Twitter, gibt, nicht erkennen. Wir gehen davon aus, dass dieser Angriff wohl insofern gelungen ist. Und es wäre das erste Mal überhaupt in diesem Krieg, dass dieses moderne russische Tarnkappenflugzeug getroffen worden wäre. Das wäre schon ein Schlag für Moskau. Das russische Verteidigungsministerium hat am Wochenende lediglich mitgeteilt, dass in der Gegend dort drei ukrainische Drohnen erfolgreich abgeschossen worden seien. Und es gibt keine weiteren Kommentare aus Moskau dazu. Es wird stattdessen mitgeteilt, dass die russische, also Flugabwehr in der Grenzregion bei Bjelgorod, ebenfalls drei ukrainische Drohnen abgeschossen haben soll. Es gibt Zweifel daran, denn in sozialen Netzwerken gibt es Videos, Fotos auch von einem größeren Feuer. Möglicherweise ist da ein Munitionsdepot getroffen worden. Es ist unklar übrigens, ob bei diesen Angriffen ausschließlich ukrainische Drohnen zum Einsatz gekommen sind, also aus ukrainischer Herstellung oder auch westliche Waffen. Wir wissen ja, und darüber haben wir oft berichtet, dass mehrere Staaten wie Deutschland und die USA jetzt der Ukraine in Grenzen erlaubt haben, von ihnen gelieferte Waffen auch gegen Ziele eben auf russischem Staatsgebiet einzusetzen, immer mit der Prämisse, dass das der Verteidigung der Grenzregion Kharkiv dienen muss. Es gibt keine Bilder, auch keine Bestätigung, aber eben Meldungen des ukrainischen Generalstabs wiederum, dass auf der Krim drei russische Flugabwehrsysteme und auch Munitionsdepots getroffen worden seien durch ukrainische Angriffe. Und ebenfalls gibt es Meldungen, dass ein russisches Landungsboot auf der Krim zumindest beschädigt worden ist. Das alles, wie gesagt, eben nicht bestätigt. Umgekehrt wird auch weiter offenbar von russischer Seite aus mit Drohnen und Raketen auf die Ukraine geschossen. Da hat es in Cherson, in Nikopol und auch in einem Vorort von Kharkiv wieder Tote und Verletzte gegeben.
Unterdessen ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in Berlin angekommen. Es herrscht Sicherheitsstufe 1. Ich habe das auf dem Weg ins Hauptstadtstudio gemerkt, an den ausgefallenen und dann auch ordentlich verspäteten Zügen. Zelensky nimmt hier an der zweitägigen Ukraine-Wiederaufbaukonferenz teil.
Genau, Zelensky ist in Berlin. Man sieht schon, dass es dort große Absperrungen gibt, also auch große Sicherheitsmaßnahmen. Er hat sich bereits geäußert bei X, also früher Twitter, und da hat er geschrieben, Zitat, ich bin in Deutschland eingetroffen, um an der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz teilzunehmen und um Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu führen, hat er geschrieben. Er will mit Scholz jetzt über die weitere Unterstützung auch für die Verteidigung der Ukraine reden, über den Ausbau des ukrainischen Flugabwehrsystems und natürlich auch über eine gemeinsame Rüstungsproduktion. Diese Konferenz in Berlin, die geht ja an diesem Dienstag los. Da sind dann Vertreter der Regierung dabei, Unternehmer, Unternehmensvertreter, andere Organisationen, alle, die sich auf die Fahne geschrieben haben, die Ukraine unterstützen zu wollen. Und Zelensky hat dazu gesagt, dass es ihm vor allem darum geht, wie er sich ausdrückte, angesichts des russischen Luftterrors jetzt dringende Lösungen für den ukrainischen Energiesektor zu suchen. Auf der Agenda von Zelensky steht auch ein Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er wird Bundestagspräsidentin Bärbel Baas von der SPD sprechen und er will auch einen Militärstützpunkt in Deutschland besuchen, wo ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Protokollarisch sicherlich besonders bedeutend, an diesem Dienstagnachmittag spricht Zelensky im Bundestag. Das tut er nicht zum ersten Mal übrigens, denn er hatte ja schon relativ kurz nach dem russischen Angriff am 17. März 2022 zu den Abgeordneten gesprochen. Da allerdings war er per Video in den Plenarsaal zugeschaltet und hatte für mehr Unterstützung geworben, um den Krieg in seinem Land zu stoppen. Das wird sicher auch an diesem Dienstag der Schwerpunkt seiner Rede sein, nur dass er eben persönlich da ist. Diese Konferenz wird etwa 2000 Teilnehmer haben, ist also eine große Veranstaltung. Und der Zweck ist so vor allem, dass sich Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und auch Kommunen, also staatlichen Institutionen vernetzen, dass sie miteinander reden. Worum es wohl nicht in dem Ausmaße geht, sind wirklich konkrete Finanzaussagen.
Wie groß sind denn inzwischen die Zerstörungen in der Ukraine? Gibt es dazu genauere Erkenntnisse?
Nein, es gibt natürlich keine genauen Zahlen oder sehr detaillierte Schadensbilder, aber es gibt ein großes Gesamtbild. Das haben wir ja alle eigentlich auch mehr oder weniger im Kopf und das ist wirklich schlimm. Die Rede ist mittlerweile davon, dass ganze Landstriche vollkommen zerstört sind und Russland hört ja nicht auf, das ukrainische zum Beispiel Energieversorgungsnetz immer weiter zu bombardieren, auch zivile Ziele anzugreifen. Es wird so ein bisschen hervorgehoben als großes Problem tatsächlich, dass im Moment hunderttausende Menschen in der Ukraine keinen Strom haben. Eingeschränkt wohl auch die Trinkwasserversorgung, die medizinische Versorgung ist eingeschränkt, Krankenhäuser sind zerstört, Schulen sind zerstört. Und eine Zahl ist mir dann noch aufgefallen von der Weltbank, die haben mal geschätzt, wie hoch ist denn eigentlich der Schaden, den Russland in der Ukraine angerichtet hat, Stand jetzt. Und da kommen sie auf 486 Milliarden Dollar. Das wären in Euro 446 Milliarden. Also das ist eine riesige Menge. Und das ist ja nur der Sachschaden, das ganze menschliche Leid. Das kann man eben in Dollar oder in Euro überhaupt nicht berechnen.
Was ich immer höre und was sich ja viele fragen, warum gibt es überhaupt diese Wiederaufbaukonferenz, wo doch der Krieg noch wahrscheinlich wirklich lange weitergehen wird?
Ich glaube, das ist ein Prozess eben, der auch viel damit zu tun hat, sich vorzubereiten auf den Tag, an dem es denn vielleicht endlich mal vorbei ist. Es ist ja auch nicht die erste Konferenz dieser Art. Es hat 2022 schon eine gegeben und das war in Lugano in der Schweiz und dann ein Jahr später auch in London. Es heißt jetzt aus Kreisen der deutschen Regierung, dass es für die Ukraine eben wichtig ist, den Blick zu weiten in die Zukunft und über den militärischen Kampf hinaus zu gucken. Ich denke, das ist auch so ein bisschen natürlich Hoffnung, die da transportiert wird. Wenn dieser schreckliche Krieg vorbei ist, dann wird es weitergehen. Dann werden wir wieder aufstehen und wir werden Hilfe bekommen. Das ist, glaube ich, so das wichtigste Signal, dass da von Berlin ausgeht. Der Wiederaufbau, sagt die Regierung, sei eben eine ständige Aufgabe. Und da sind wir wieder bei dem Stichwort, wichtig sei da auch die gute Vernetzung der Ukraine mit dem Westen. Und das ist sicherlich so ein Ort, jetzt Berlin, wo sowas gut passieren kann. Vernetzung eben.
Es heißt ja immer, die Wirtschaft solle stärker eingebunden werden. Was soll da genau passieren?
Ganz kurz nur ein Punkt dazu, was man vor Beginn dieser Konferenz lesen kann, ist, dass die Bundesregierung den Plan hat, einen bestehenden Fonds zur Wirtschaftsentwicklung zu einer staatlichen Förderbank auszubauen. Und zwar so ein bisschen nach dem Vorbild der KfW, also der Kreditanstalt für den Wiederaufbau, mit dem Zweck, Investitionen für den Wiederaufbau der Ukraine in diesem Fall auf die Strecke zu bringen. Berlin will dabei Firmen und Investoren auch mal einen Überblick geben über Förderangebote, die es im Moment schon gibt. Und dann möchte man zum Beispiel auch langfristige Vereinbarungen abschließen, wenn es darum geht, Fachkräfte auszubilden.
Spielt auf der Konferenz auch militärische Hilfe eine Rolle?
Na klar, spielt die eine Rolle. Der Krieg ist ja nicht vorbei und auf ausdrücklichen Wunsch der Ukraine gibt es auch eine Diskussionsrunde mit der Rüstungsindustrie. Dabei sagt die Bundesregierung aber, wir hätten schon gerne den Schwerpunkt auf einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz, wie es heißt. Was immer sich dahinter verbirgt, also offenbar ist das mal wieder so der Versuch, den Eindruck zu vermeiden, dass da noch lauter mit Säbeln gerasselt wird. Obwohl Kanzler Scholz ja gerade erst freigegeben hat, den bedingten Einsatz auch deutscher Waffen in Grenzregionen gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet. Das ist ein großer Schritt. Jetzt wird man wahrscheinlich über die nächsten Schritte reden. Wie offen wird sich zeigen und wie öffentlich erst recht? Allgemein wird davon ausgegangen, dass zum Beispiel auch die Debatte über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern weitergeht und hinter den Kulissen von Kiew zumindest angesprochen wird.
Ja, und unterdessen wird in der Ukraine weitergekämpft.
Ja, genau, es wird eben weitergekämpft und es wird auch tausendfach weiter gestorben. Das ist eben das Schreckliche. Wir lesen ja viel darüber hier in der Vorbereitung für unsere Podcasts. Und ich bin da jetzt vor 2 Tagen auf eine Organisation gestoßen, deren Mitglieder freiwillig eine ganz besonders schreckliche Aufgabe erfüllen. Diese Organisation nennt sich Platzdarm. Das ist ein russisches Wort, wohl aus dem Französischen abgeleitet, das so in etwa Brückenkopf heißt. Es gibt, wenn man online sich mal schlau macht, schon seit Jahren immer wieder verschiedene Zeitungsberichte darüber. Es ist ein Team jetzt des norwegischen Fernsehens mit den Leuten von Platzdarm unterwegs gewesen im Osten der Ukraine, an geheimen Orten, wie es dann heißt. Und die Aufgabe, die diese Organisation und deren Mitglieder sich gesetzt haben, ist, sie bergen Kriegstote. Sie versuchen sie dann nach Möglichkeit zu identifizieren und sie irgendwie auf den Weg zu ihren Angehörigen zu bringen, damit die dann in Würde beerdigt werden können. Es handelt sich dabei übrigens um russische und um ukrainische Soldaten, die einfach auf dem Schlachtfeld zurückgelassen worden sind. Das sieht halt so aus, dass diese Freiwilligen jede Woche an die Front reisen, sich selber eben auch dieser Gefahr dort aussetzen und sprichwörtlich Leichen sammeln, dass sie dann gucken, was finden wir da noch? Gibt es irgendwas, was hilft, die Identität dieser Toten aufzuklären? Das wird alles dokumentiert. Es gibt dort einen, der immer wieder durch die Presse geht und zitiert wird. Oleksiy Zukov heißt der von Platzdarm. Der spricht auch mit den Norwegern über seine Arbeit, sagt, dass sie teilweise Überreste von Menschen finden, die schon seit über 2 Jahren tot sind. Meist seien es Russen. Er sagt auch, dass man ja nicht genau weiß, wie viele Menschen in diesem Krieg bisher gestorben sind. Es gibt Zahlen zwischen 10.000, aber auch 100.000 werden genannt. Man weiß es einfach nicht. Was passiert ist, dass diese Leichen, wenn sie denn gefunden worden sind, den ukrainischen Behörden übergeben werden. Und so makaber das klingt, die gestorbenen und gefallenen russischen Soldaten werden dann eben Russland ausgehändigt, die wiederum geben ihrerseits gefallene ukrainische Soldaten zurück. Das ist ja so ein Austausch, der tatsächlich noch auch zwischen diesen so verfeindeten Lagern passiert. Zukov sagt zum Schluss, und das fand ich eben sehr bewegend, als Bilanz seiner Arbeit, die er seit Jahren macht, dass er hofft, dass das Ganze dazu beitragen wird, die Russen davon irgendwie zu überzeugen, dass sie ihre Einstellung zum Krieg verändern und ihn nicht mehr wollen.
Das sind nicht nur Knochen und Überreste, es ist das ganze Leben eines Menschen, das vergebens endete. Nur weil jemand beschlossen hat, das Leben anderer Menschen für seinen eigenen Vorteil und seine eigenen Pläne zu nutzen.
Und dann wendet sich Zukov in diesem Interview auch noch direkt an die trauernden Angehörigen in Russland, in der Hoffnung, dass die irgendwie von diesem Interview etwas mitbekommen, dass sie es sehen, dass sie es vielleicht hören werden übers Internet. Und sein Satz, den wir jetzt spielen, ist eben ein Wunsch, dem wir uns ja sicherlich oder auch ja eine Auffassung, der wir uns anschließen.
Haben Sie Kinder bekommen, nur um deren Leben auf den Wert eines Leichensacks reduziert zu sehen? Sie wollen eine Zukunft, in der das Kind Ihnen Enkelkinder schenkt und Sie stolz macht. Wollen Sie wirklich stolz auf tote Kinder sein? Seien Sie stolz auf die Lebenden. Sagen Sie nein, beenden Sie diesen Krieg.
Vielen Dank, Carsten. Um einzuordnen, was sich in den vergangenen Wochen und Monaten in der Ukraine getan hat, bin ich jetzt mit dem österreichischen Militärexperten Oberst Markus Reisner verabredet. Wir haben zuletzt im März miteinander gesprochen. Herr Reisner, herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien. Ich erreiche Sie in Wiener Neustadt.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen. Ich bedanke mich für das Vertrauen und ich darf Ihnen liebe Grüße aus dem verregneten Wiener Neustadt südlich von Wien schicken.
Schön, dass Sie da sind. Seit Ende Mai nun erlauben die USA, dass ukrainische Streitkräfte militärische Ziele in Russland angreifen. Allerdings nur Ziele, die sich in direkter Nähe zur ukrainischen Großstadt Kharkiv befinden. Reicht das aus?
Nun, wir müssen uns natürlich jetzt ganz kurz wieder vor Augen führen, wie die Situation sich im Moment darstellt. Und da ist wichtig zu verstehen, dass die Ukraine ja in die Initiative gehen möchte. Das heißt, sie möchte ja quasi das besetzte Gebiet zurückerobern und sie möchte nicht in der Defensive verharren, sprich quasi immer mehr von den russischen Truppen zurückgedrängt werden. Und trotz der einen oder anderen Erfolgsmeldung, die wir hören, ist es nach wie vor so, dass die Ukraine quasi nicht bestimmt, wo es lang geht, sondern die Russen das Momentum im Moment für sich haben. Und die Frage ist, kann sich und lässt sich das quasi auflösen. Und da ist es also wichtig zu verstehen, dass also hier einige Rahmenbedingungen sich zugunsten der Ukraine wesentlich verschieben müssen, um einen Unterschied zu machen. Und einige Andeutungen haben wir in den letzten Wochen und Monaten gehört. Das war also einerseits die Diskussion, ob die F-16-Kampfflugzeuge jetzt bald hereinkommen werden. Das war andererseits die Diskussion bezüglich des Waffeneinsatzes auch auf russischem Territorium, über das wir dann im Detail noch sprechen werden. Es war aber auch unter anderem die Diskussion zum Beispiel über den Einsatz von westlichen Militärausbildern in der Ukraine. Denken Sie an die Initiative von Emmanuel Macron.
Ja, genau. Das sind alles die Punkte, die habe ich hier auch auf meinem Zettel. Dann lassen Sie uns doch mit der Beschränkung anfangen, beziehungsweise erst einmal der Entscheidung der USA, dass die ukrainischen Streitkräfte Ziele von Kharkiv aus über die russische Grenze hinweg in Augenschein nehmen können, angreifen können, also militärische Ziele auf russischem Boden. Reicht das aus?
Die Russen versuchen durch neue Fronten, wie zum Beispiel in Kharkiv, die Ukraine an weiteren Abschnitten zu binden, neue Abschnitte aufzumachen und damit sie faktisch zu überdehnen. Das ist der Begriff, den wir im Militär hier verwenden. Und wenn jetzt zum Beispiel zu den Ereignissen in Kharkiv noch eine weitere Offensive kommt, wie also ukrainische Offizielle vermuten im Raum Sumy, gestern gab es ja hier quasi kleinere Vorstöße bereits von russischer Seite, so kommt irgendwann der Punkt, wo die Ukraine faktisch keine Kräfte mehr hat, um hier etwas entgegenzuhalten. Und darum versucht man durch den Einsatz von westlichen Waffensystemen in einer massiven Form, diese Bereitstellungsräume der russischen Seite, zum Beispiel nördlich von Kharkiv, aber möglicherweise auch nördlich vom Raum Sumy, bereits vorab zu bewirken, damit es überhaupt nicht zu diesen Vorstößen kommt. Das ist der Hintergrund, der quasi hier mitschwingt. Und es zeigt, wie ernst die Lage ist, denn sonst würden die USA also nicht diesen Schritt setzen, tatsächlich es zuzulassen, dass es zu einem massierten Einsatz von westlichen Waffensystemen auf russischem Territorium kommt.
Aber es ist ein begrenzter Schritt, den die USA geht. Das Institute for the Study of War, das ISW, hat am Montag zu diesem Schritt geschrieben, der Wechsel der US-Politik ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber er ist unzureichend und nicht in der Lage, die russischen Militäroperationen im großen Stil zu unterbrechen. Und das ISW hat dann aber auch festgestellt, dass der Westen also durchaus über die Möglichkeiten verfügt, die russischen Militäroperationen in großem Umfang zu stören. Zum Beispiel, indem der Westen der Ukraine erlaubt, mit westlichen Waffen rückwärtige Gebiete auch tief im russischen Hoheitsgebiet zu treffen. Woran glauben Sie, liegt es, dass die USA an dieser Stelle so zurückhaltend sind?
Nun, dieses Thema diskutieren wir ja faktisch schon seit 2 Jahren. Auch immer wieder im Zusammenhang mit den berühmten roten Linien, die quasi überschritten werden. Und es sticht natürlich hier heraus, dass es vor allem die USA sind, die quasi diese Linien zumindest auch informell definieren. Was meine ich hier im Detail? Wir sehen das einerseits zum Beispiel an den Waffenlieferungen. Gewisse Waffensysteme kommen herein, aber nicht gleichzeitig, sondern versetzt. Es kommt immer wieder zu Steigerungen der Qualität der Waffensysteme, die geliefert werden. Und sie werden immer nur in einem begrenzten Umfang geliefert, als Beispiel. Wir haben in der Vergangenheit aber auch gesehen, dass es verschiedene Zuspitzungen an den Frontabschnitten gab, die offensichtlich im Hintergrund in einem Art Abkommen gelöst worden sind. Also hier ein konkretes Beispiel, das wurde oft übersehen, auch in der europäischen Berichterstattung, aber sehr intensiv rezipiert. In den USA, wenn Sie sich erinnern können, es kam im Herbst 2022 zu einer Zuspitzung der Situation bei den Kämpfen um Cherson. Es stand im Raum, dass ca. 30.000 russische Soldaten eingeschlossen werden würden. Und dann plötzlich kam es zu einem Abzug dieser russischen Truppen. Damals haben also viele gerätselt, warum das passiert ist, denn es wäre ja ein klassisches K.O. gewesen für die Ukraine. 2 Jahre später, aufgrund von verschiedenen Artikeln, hier hat es einen sehr prominenten gegeben, auch auf CNN, weiß man, dass die USA befürchtet haben, dass Russland taktische Atomwaffen einsetzen könnte. Und es wurde quasi faktisch mit Hilfe von China und Indien mit Russland gemeinsam ein Ergebnis erzielt, das also die Situation gelöst hat faktisch. Ja, Sie können sich noch erinnern, damals hat der US-Generalstabschef darauf hingewiesen, dass nach den glorreichen Siegen von Kiew, von Kharkiv und Cherson jetzt der Möglichkeitszeitpunkt der Verhandlungen da ist. Das hat man dann von sich gewiesen und der Kampf ist quasi weitergegangen. Aber warum erzähle ich das? Man darf also nicht vergessen, dass also die USA hier versuchen, wirklich mit einer Strategie zu arbeiten, die darauf abzielt, Russland in die Schranken zu weisen, aber faktisch nicht in die Enge zu treiben oder gar zu vernichten, weil das Risiko eines völlig instabilen Russland nach einem Zerfall Russlands ein viel größeres ist und vor allem auch die Frage besteht, wer kontrolliert all diese Atomwaffen faktisch. Und darum sieht man, dass die US-Regierung immer sehr nuanciert vorgeht. Sie sehen das auch vor kurzem am Rande der D-Day-Feiern, wo es zu einem Gespräch zwischen Emmanuel Macron und Joe Biden kam hinsichtlich der Entsendung von Ausbildern in die Ukraine. Und hier war trotz der Initiative von Emmanuel Macron, Joe Biden eher zurückhaltend faktisch. Und das schwingt natürlich auch mit jetzt beim Einsatz von Waffensystemen auf russischem Territorium. Sie sehen das an dieser Begrenzung von maximal 40 Kilometern, aber auch zum Beispiel an dem Umstand, dass die USA die Ukraine wissen hat lassen, dass man also nicht begrüßt, dass es zu weitreichenden Angriffen mit ukrainischen Drohnen auf zum Beispiel Erdölraffinerien oder Ähnliches kommt. Das heißt, wir sehen, dass es hier versucht wird, den Konflikt quasi faktisch zu moderieren, um eine Eskalation zu vermeiden.
Sie kennen ja einige Kommandeure in der Ukraine. Die haben Sie bei Ihren früheren Auslandseinsätzen kennengelernt. Was hören Sie von denen über die derzeitige Lage in der Ukraine entlang der Front?
Ja, die Situation ist am besten quasi aus meiner Sicht darzustellen mit dem berühmten Spruch "Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt". Wir haben in den letzten zwei Jahren quasi ein Wechselbad der Gefühle gesehen. Die Kommandeure, mit denen ich spreche, waren an unterschiedlichsten Abschnitten der Front im Einsatz. Drei Kameraden habe ich ja auch verloren, zwei davon in Bakhmut. Einer davon ist vermisst, also man weiß bis heute nicht, was mit ihm geschehen ist. Aber Sie sehen natürlich, dass quasi zum Beispiel die Lieferung von Waffensystemen des Westens und deren signifikanten Einfluss auf der Front, wie zum Beispiel das System HIMARS und auch damals die Erfolge von Kharkiv und Kherson, durchaus himmeljauchzend quasi im Prinzip die Ukrainer werden hat lassen. Aber die große Enttäuschung war, und das wirkt bis heute nach, natürlich die gescheiterte Sommeroffensive letztes Jahr, die am 4. Juni begonnen hat, also knapp vor einem Jahr und dann vier Tage später eingestellt worden ist, weil der ukrainische Generalstabschef erkannt hat, dass es also keinen Sinn macht, quasi gegen diese gut ausgebauten Stellungen anzulaufen.
Das ist ja ziemlich Dilemma, genau vor einem Jahr jetzt gewesen.
Das war ziemlich genau vor einem Jahr. Am 4. Juni war der Beginn und vier Tage später, weiß man heute, wurde es damals eingestellt. Aber das war natürlich ein Schock und das war auch der Grund, warum dann die USA schlussendlich bereit war, weitere Schritte zu machen in der Lieferung von Waffensystemen. Es war aber auch der Grund, aufgrund des Verbrauchens dieser Reserven, warum die Ukraine dann gesagt hat, wir müssen jetzt quasi von der Offensive in die Defensive gehen faktisch. Wir erklären dieses Jahr jetzt zum Jahr der Defensive, um dann 25 wieder in die Offensive zu gehen. Und bis dorthin schaffen wir die Voraussetzungen im Rahmen einer Art Vorbereitungsphase, die wir jetzt gerade erleben. Also Sie sehen zum Beispiel beim Einsatz auch dieser weitreichenden Waffensysteme jetzt ganz gezielt den Versuch, vor allem die russische Fliegerabwehr auszuschalten. Aus meiner Sicht in einer Vorbereitung auf den Einsatz der F-16 derzeit noch kommen wird. Aber kommen wir nochmal ganz kurz auf meine ukrainischen Kameraden zu sprechen. Und wenn sie natürlich jetzt quasi faktisch seit über zwei Jahren im Einsatz sind an der Front und sie nicht merklich wirklich das Gefühl haben, mit Ausnahme von diesem Wechselbad der Gefühle, dass es so mit einigen Verfolgen verknüpft ist, dass es zu einem durchschlagenden Ergebnis kommt, dann zermürbt sie das natürlich. Ja? Und wir haben also da, viele von uns, keinerlei Vorstellung, was das bedeutet, an der Front zu sein. Ja? Nämlich etwas zu erleben, was wir eigentlich nur aus der Erzählung unserer Großväter und Urgroßväter kennen. Also dieser massive, zermürbende Artillerieeinsatz zum Beispiel. Ja? Den Umstand, sich kaum bewegen zu können, wenn man permanent von Drohnen beobachtet wird. Ja? Das Problem, dass man gegen Feuer ausgesetzt ist der russischen Seite, auf das man nicht reagieren kann, weil man zu wenig Munition zur Verfügung hat im Wesentlichen. Ja? Diese Diskussionen, die in Europa geführt werden, dieses Zaudern, das man ja mitbekommt, ja, heutzutage im 21. Jahrhundert, Sie können ja live quasi das im Prinzip mitverfolgen, wie übrigens auch die russische Seite auch. Und das ist natürlich dann zusammengefasst also eine Situation, die also jetzt nicht die Euphorie hochkommen lässt faktisch. Ja.
Aber hören Sie denn von denen auch, dass jetzt die amerikanischen Waffen langsam ankommen und dass halt diese Möglichkeiten von Kharkiv aus auch auf russisches Gelände zu schießen zu können, dass das für eine gewisse Erleichterung sorgt?
Nun, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir diese Offensive von Kharkiv. Sie können jetzt zwei Narrative hier anlegen. Das eine Narrativ ist, das ist das Narrativ der ukrainischen Seite, die Russen haben also eine Offensive gestartet mit dem Ziel, Kharkiv in Besitz zu nehmen. Diese Offensive ist kapital gescheitert. Man ist sogar dabei, in Gegenangriffen die russische Seite wieder zurückzudrängen. Das stimmt. Ja, es hat in den letzten Tagen vor allem einige sehr erfolgreiche Gegenangriffe gegeben, bei Lipzki, aber auch bei Wolschansk, wo man sieht, dass es also zumindest mehrere hundert Meter gelungen ist, die russische Seite zurückzudrängen. Und damit quasi auch faktisch erkennbar ist, dass also die Offensivhandlungen nicht mehr auf der russischen Seite sind. Das heißt, das ist korrekt. Aber das ist eine Interpretation der Dinge. Die zweite Interpretation, das ist das russische Narrativ, ist, dass man versucht hat, mit dem Angriff bei Kharkiv einerseits vor allem dafür Sorge zu tragen, dass man zu einer Überdehnung der ukrainischen Kräfte führt. Das heißt, die Ukraine war gezwungen, neue Kräfte quasi rasch zu bilden, die man nach Kharkiv geschickt hat. Kräfte, die jetzt nun an anderen Abschnitten der Front fehlen. Also nehmen wir zum Beispiel Chassiv Yar, westlich von Avdiivka bei Ocheretne oder auch im Süden quasi Uruschein und Rabotinje. Und dass man also auch versucht, quasi hier im Prinzip eine Art Ping-Pong zu spielen mit den Ukrainern, die man immer wieder an neuen Frontabschnitten zwingt, quasi Kräfte hinzuschicken. Das sind also beide Interpretationen, die sie quasi hier anwenden können. Das Dilemma ist in jedem Fall, obwohl es den Ukrainern gelungen ist, quasi den russischen Vormarsch bei Kharkiv zu stoppen, ist das Dilemma, dass die Ukraine natürlich jetzt weitere Kräfte dort im Einsatz hat, Kräfte, die sie möglicherweise an anderer Stelle einsetzen hätte können. Wenn das Gleiche jetzt noch einmal bei Sumy passiert, also eine Stadt nordwestlich von Kharkiv, muss die Ukraine neuerlich Kräfte aufbringen, um sie dorthin zu schicken. Und die Frage ist, wie lange kann sie dieses Spiel spielen? Dasselbe hat übrigens die Ukraine auch versucht mit den Russen in dem Verlauf der letzten 2 Jahre des Krieges. Sie werden sich vielleicht erinnern können, diese Vorstöße von sogenannten russischen Freiwilligen auf russisches Territorium. Auch hier hat man versucht, die Russen zu zwingen, an anderer Stelle quasi Kräfte verschieben zu müssen. Denken Sie auch zum Beispiel an den Brückenkopf bei Krinki, der die Russen gebunden hat. Fakt ist, es ist ein Abnutzungskrieg und dieser Abnutzungskrieg funktioniert genau nach diesen Regeln. Das heißt, es geht darum, den Gegner so zu binden, dass er seine Ressourcen verbraucht. Und obwohl wir den Eindruck haben, es steht gut für die eine Seite oder es tut sich kaum etwas, ist es so, dass diese Ressourcen faktisch auf Null herunterlaufen, bis eine Seite keine mehr hat. Und da muss man natürlich sagen, dass Russland trotz der hohen Verluste einen militärisch-industriellen Komplex hat, der faktisch aus dem Vollen produziert, während die ukrainische Seite von einem Hilfspaket zum nächsten hoffen muss, dass sie die Ausrüstung, das Gerät bekommt und das dann oft in Teilen nur an der Front aufschlägt und dann auch in Teilen geschlagen wird faktisch. Das ist dieses Dilemma, das es gibt und das ist das, auf das die Ukraine immer wieder darauf hinweist. Entweder wir unterstützen uns ordentlich, mit allem Drum und Dran, auch so, dass wir wissen, mit was wir rechnen können. Oder es bleibt ein Stückwerk, das uns quasi faktisch zwar die Möglichkeit gibt, weiter zu kämpfen, aber nicht zu siegen.
Wir haben in der vergangenen Woche ein Pressegespräch des russischen Präsidenten Putin mit einigen westeuropäischen Nachrichtenleuten gesehen. Und dort hat er indirekt oder direkt gedroht. Und zwar hat er über die Möglichkeit gesprochen, dass Moskau russische Waffen an etwaige Drittstaaten liefern könnte, die dann damit wiederum eventuell NATO-Länder angreifen könnten. Er hat es einfach so in den Raum gestellt. Und da ist die Frage, für wie ernstzunehmend halten Sie solche Drohungen und wie überrascht waren Sie auch, dass Putin quasi nicht damit gedroht hat, dass von Russland aus möglicherweise westliche Staaten ins Visier genommen werden, sondern dass er das über dritte Staaten machen will? Oder sich zumindest vorstellen kann.
Ja, auch diese Situation ist aus meiner Sicht nichts wirklich wesentlich Neues, denn wir wissen, dass Russland in den letzten 2 Jahren immer wieder gedroht hat, quasi mit Gegenmaßnahmen. Aber die Frage ist natürlich, was ist dann wirklich tatsächlich passiert? Also kam es quasi zu einer massiven Vergeltung der russischen Seite, auch über hybride Arten der Kriegsführung oder nicht? Und bis jetzt war es also so, dass wir also das nicht gesehen haben, aber vor allem die USA nehmen diese Drohungen aus meiner Sicht ernst und darum gehen sie so moderiert vor, wie sie vorgehen. Und man muss natürlich korrekterweise sagen, Russland hätte verschiedenste Möglichkeiten, wo man mit relativ wenig und einfachen Mitteln massiven Schaden verursachen könnte.
Zum Beispiel?
Denken Sie zum Beispiel an unsere ganzen Unterseekabel, die man also hier manipulieren könnte. Denken Sie immer wieder auch an die Berichte, wo also Übungen von russischen Marinestreitkräften stattfinden, Einsatz von U-Booten und so weiter und so fort, ja. Denken Sie auch an das Domain Cyber zum Beispiel, wo also hier Möglichkeiten bestehen, wo wir wissen, dass also Russland sehr, sehr aktiv ist. Ja. Denken Sie vor allem an den Informationsraum, wo Russland versucht, quasi unsere demokratischen Prozesse entsprechend zu beeinflussen. Also hier gibt es schon eine Reihe von Maßnahmen. Es kann Ihnen niemand eine Antwort geben, ob es quasi von westlicher Seite irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man wirklich eine rote Linie überschreitet oder nicht. Das hängt natürlich von der Beurteilung der russischen Seite ab. Und auch hier muss gesagt werden, erst der Historiker kann in der Nachschau bewerten, ob etwas in die Richtung sich entwickelt hat oder nicht. Wir erleben hier Geschichte faktisch, das muss man verstehen. Es gibt also hier kein Richtig und kein Falsch. Es ist ein Ausloten, man versucht sich heranzutasten und hofft, dass man irgendwie eine entsprechende Verhaltensänderung sieht. Also zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe, die USA versuchen, den Russen zu signalisieren, es macht keinen Sinn, versucht quasi endlich zu verstehen, dass also das, was ihr gemacht habt, nicht in Ordnung ist und wir wollen, dass quasi faktisch das Völkerrecht wiederhergestellt wird. Ja. Russland versucht genau das Gegenteil. Jede Seite hat seine Narrative. Wir haben mittlerweile die Auseinandersetzung des globalen Westens gegenüber dem globalen Süden. All die Dinge, die wir schon intensiv besprochen haben. Aber noch einmal, man muss sich davor trennen, also quasi eine nachhaltige und entscheidende Antwort darauf zu finden, was ist richtig und was ist falsch. Das wird quasi von den Ereignissen abhängen und auch von der Interpretation des jeweiligen anderen faktisch, wie der diese Dinge sieht als solches. ganz kurzes konkretes Beispiel. Also was Sie jetzt ja auch gesehen haben sicher in den letzten Tagen, ist, dass Russland angekündigt hat, Marinestreitkräfte nach Havanna zu verlegen. Ein Schiff, eine neue Fregatte, die Admiral Groschkow, ist dort vor kurzem auch eingetroffen. Und da sieht man natürlich, dass Russland versucht, den USA zu zeigen, was es so möglich wäre. Tja, und natürlich stellt sich die Frage, wo ist dann der Punkt, wo es dann möglicherweise zu einer Eskalation kommen kann. Voraussagen kann das niemand. Jeder, der Ihnen das sagt, ist also jemand, der da quasi im trüben Wasser fischt.
Mhm. Vor einigen Wochen haben die ukrainischen Streitkräfte mit Drohnen russische Radaranlagen angegriffen. Radaranlagen, die zum nuklearen Frühwarnsystem der Russen gehören. Und die US-Regierung in Washington ist deswegen sehr besorgt. Das ist zumindest so in der Washington Post und auch in der New York Times zu lesen. Besorgt, weil solche Angriffe das nukleare Abschreckungsgleichgewicht zwischen Russland und den USA durcheinander bringen könnten. Die Ukrainer geben nun an, die Russen würden diese Radaranlagen auch für den aktuellen Krieg gegen eben die Ukraine nutzen. Und deshalb hätten die Ukrainer halt diese Radaranlagen angegriffen. Für wie gefährlich halten Sie diesen Angriff?
Ja, das ist sehr intensiv diskutiert worden. Ich habe ja auch selber dazu die eine oder andere Bemerkung in den Medien gemacht. Wenn wir uns zum Beispiel auch vor kurzem anschauen, den Umstand, dass der ukrainischen Seite es gelungen ist, über viele tausende Kilometer ein spezielles russisches modernes Kampfflugzeug vom Typ SU-57 zu treffen, so ist es doch bemerkenswert, welche Fähigkeiten die Ukraine mittlerweile hat, faktisch. Ja. Ein Land, das also über keine Aufklärungssatelliten verfügt, über sehr eingeschränkte Mittel, was den militärischen industriellen Komplex betrifft, natürlich berücksichtigend, was für technologische Möglichkeiten heute bestehen. Aber es ist also schon bemerkenswert, was also hier quasi an Effekten erzielt wird im Wesentlichen. Ja, denken Sie zum Beispiel auch an die Flotte von unbemannten Überwasserdrohnen, die es geschafft haben, die russischen Streitkräfte, Marinestreitkräfte zurückzudrängen. Und es schwingt natürlich hier die Frage mit, ist das alles möglich, weil die Ukraine das selbst in der Lage ist zu tun, oder kommt es zur Unterstützung im Hintergrund? Und das war also ein Thema, gerade beim Angriff auf diese Radarstationen, die ein Teil des russischen Frühwarnsystems ist. Denn die Frage war natürlich, was bringt es den Ukrainern faktisch, diese Radars anzugreifen? Denn sie haben ja keinen unmittelbaren Impact in das Gefechtsgeschehen selber, weil diese Radare sind eigentlich, diese Voronezh-DM, konkret diese DM, sind vorgesehen eigentlich für das Aufklären von möglichen einfliegenden Atomraketen, und zwar Interkontinentalraketen und nicht von ballistischen Raketen, wie zum Beispiel Atacms oder ähnliches faktisch, die so in einem unteren Segment im Einsatz sind. Und nach einer kurzen Stille und der Diskussion hat dann die USA ziemlich klar gesagt, also sie unterstützen das faktisch nicht, haben sich aber jetzt quasi faktisch nicht weiter dazu geäußert, außer dass es, was Sie gesagt haben, das gemäß Völkerrecht, und haben Sie völlig recht, Artikel 51, die Ukraine quasi auch das Recht hat, sich entsprechend zu wehren. Aber noch einmal, was natürlich hier mitschwingt, ist ein gewisses Spiel mit dem Feuer, das möglicherweise eskaliert. Die Ukraine, für sie zählt Machiavelli, der Zweck heiligt die Mittel. Die Ukraine versucht verzweifelt, sich also hier zu wehren und den Unterschied zu machen und tut also alles, was notwendig ist. Die USA versucht im Hintergrund das zu moderieren und es nicht entgleiten zu lassen. Ich habe schon erwähnt, als Beispiel, denken Sie daran, wir haben also von einigen US-Offiziellen gehört, dass man also nicht sehr zufrieden ist damit, dass die Ukraine quasi russische Raffinerien, Erdöllager und Ähnliches angreift, weil dann der Preis quasi steigt und das vor der US-Wahl also nicht so gut ist. Da gibt es also sehr prominente Aussagen dazu, was einem doch etwas seltsam erscheint in Anbetracht der Situation, dass die USA ja sagen, dass man möchte, dass die Ukraine quasi faktisch diesen Konflikt für sich entscheidet. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Punkt ist, diese Schritte sind Schritte, die man vor einigen Monaten so nicht für möglich gehalten hätte, die faktisch jetzt aber passiert sind. Und die Frage ist, wenn man diese Eskalationsleiter weiter hinaufklettert, wo endet das dann? Und diese Frage ist berechtigt und muss also auch beantwortet werden, denn jeder mit normalem Hausverstand erkennt, dass der Krieg nach über 2 Jahren es im Prinzip zu keiner Entspannung oder sonstigem geführt hat, sondern dass eigentlich wir von Monat zu Monat sehen, dass es zu einer weiteren Eskalation kommt.
Wie sieht denn Ihr Best-Case-Szenario für die Ukraine aus?
Nun, das ist natürlich unverändert und da hat jetzt nichts damit zu tun, ob das realistisch oder nicht ist, sondern es geht darum, dass das Best-Case-Szenario nach wie vor für die Ukraine wäre, dass die Ukraine in den Grenzen der frühen 90er Jahre quasi widerstehen würde. Das ist auch das Ziel der Ukraine. Das ist das Best-Case-Szenario. Ist das realistisch? Hier noch einmal, das hängt von der Unterstützung des Westens ab. Die Ukraine alleine kann es mit ihren Möglichkeiten nicht leisten, weil eben, wie gesagt, durch diese zunehmenden Angriffe auf den militärischen industriellen Komplex, auf die kritische Infrastruktur, die Ukraine kaum in der Lage ist, tatsächlich ihre Ressourcen selbst zu generieren. Hier kommt der Westen ins Spiel. Wenn der Westen es möchte, dann ist dieses Szenario vorstellbar. Ja. Ist es realistisch? Das wird abhängig von dem Ressourceneinsatz. Damit kommen wir schon zu anderen Szenarien und Unisono gibt es drei. Das eine wäre dieses Best-Case-Szenario, das heißt, der Urzustand ist wiederhergestellt. Das schlimmste Szenario wäre, die Russen schaffen es tatsächlich, quasi einen Punkt zu erreichen, einen Kulminationspunkt, wo die ukrainische Seite zusammenbricht und zumindest bis zum Dnepr vorzumarschieren. Dann wäre der Osten der Ukraine in russischer Hand. Die Ukraine würde aufhören zu existieren, so wie wir sie kennen. Und ein Mittelszenario, auch das ist immer wieder intensiv diskutiert worden und auch nicht mit, durch Zufall, sondern das ist auch der Grund, warum das also immer wieder gebracht wird, ist natürlich so ein Nord-Süd-Korea-Szenario. Das ist ein Einfrieren an einer Linie, wo dann also beide Seiten in einer Art Waffenstillstand sind, nicht in einem Friedenszustand, so wie da in Nord- und Südkorea, wo das ja bis heute anhält. Sie sehen ja auch, dass es dort immer wieder zu neuen Eskalationen kommt. Und das wäre natürlich theoretisch auch für die Ukraine denkbar. Aber davon sind also vor allem die ukrainische Seite, ist die ukrainische Seite noch nicht bereit, quasi auch nur einen Jota abzuweichen, dass dieses Best-Case-Szenario nicht weiter verfolgt wird. Faktisch hat es der Westen in der Hand, denn durch den Ressourceneinsatz steuert er die Möglichkeiten der Strategieentwicklung der Ukraine.
Herr Reisner, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sie sind auf dem Sprung zu einer Militärübung in Österreich. Schön, dass Sie vorher noch Zeit für uns hatten.
Ja, herzlichen Dank, dass wir wieder die Zeit gefunden haben. Leider habe ich, wie gesagt, keine guten Nachrichten, aber ich habe versucht, zumindest Ihnen so gut und möglich objektiv neutral die Dinge zu erklären. Wie die Sache weitergehen wird, wir wissen es nicht, aber auch hier sei gesagt, der Historiker wird uns in der Zukunft erklären, warum es genauso gekommen ist. Jetzt haben wir leider das Dilemma, dass wir quasi von einer Woche zur nächsten zuwarten müssen, wie sich die Ereignisse entwickeln. Und das wird natürlich im Wesentlichen vor allem bestimmt durch die Lieferung von Waffensystemen, durch deren Wesen, durch deren Wirkung. Und wir werden sehen, was die nächsten Monate hier bringen werden.
Das werden wir beobachten und wir werden dann auch wieder hier in Streitkräfte und Strategien miteinander sprechen. Vielen Dank, Herr Reisner.
Herzlichen Dank und auf Wiederhören.
Das war's für Streitkräfte und Strategien am Dienstag. Wir melden uns am Freitag wieder. Und bis dahin verabschieden sich Carsten Schmiester und Anna Engelke. Und am Ende haben wir noch einen Podcast-Tipp. 15 Minuten heißt er. Das ist der Tagesschau-Podcast am Morgen. Und es ist ein neues Informationsangebot. Zwei Hosts schauen auf das, was wirklich wichtig ist am Tag und erklären beispielsweise, wenn neue Regelungen zum Kindergeld in Kraft treten. Gibt es größere Konflikte in der Welt? Das fragt 15 Minuten. Was bedeutet das für unsere Sicherheit in Deutschland? Und bei neuen Gesetzen dröselt der Podcast auf, was das für unseren Alltag heißt. 15 Minuten, Infos für den Tag, hört doch mal rein. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt.
Sarah Wagenknecht, kaum eine Politikerin polarisiert wie sie.
Wir brauchen eine Rückkehr der Vernunft in die Politik.
MDR aktuell zeichnet ihren Lebensweg nach.
Man kann für Sarah Wagenknecht eine gute kurze Überschrift finden und das ist Trotz und Treue.
Kindheit, Aufstieg, neue Partei. Sarah Wagenknecht, der neue Podcast von MDR aktuell. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.